Die Cholera wütete 1830 in den deutschen Landen und der Staat musste handeln. Und das war der Beginn eines öffentlichen Gesundheitswesens, so hieß es damals. Das Wort Sozialhygiene entstand dann eigentlich erst ein paar Jahre später. Man kann aber, ich glaube, an unserem aktuellen Beispiel, an der Corona-Epidemie klarmachen, was ist eine Sozialhygiene im Gegensatz zu der üblichen ärztlichen Tätigkeit. Also bei Corona haben wir kein Medikament. Ein Arzt würde ja, wenn der Kranke zum Arzt kommt, ihm ein Medikament geben und ihn damit gesund machen. Also individuell personenorientiert handeln. Wir haben aber noch kein Medikament für die Coronaviren. Also müssen wir vorbeugend tätig werden und das ist ja auch passiert mit der Quarantäne. Diese Quarantäne ist also eine typische soziale Methode und man kann sagen, das ist Sozialhygiene. Und so fing es eben auch mit den Seuchen zum Ende des letzten Jahrhunderts an. 1899 etwa ist der Beginn der Sozialhygiene in Deutschland. Und Deutschland meint da eigentlich besonders Preußen.
Bevor wir auf die drei Sozialhygieniker blicken, scheint es mir sinnvoll, zunächst knapp die Struktur des Gesundheitswesens zu beleuchten, die Ascher und Hanauer, über die Sie auch geschrieben haben, vorfanden, als sie praktizierten im späten 19. Jahrhundert und ihre Arztberufe ergriffen. Gab es denn, Sie sagten jetzt eben Preußen, gab es denn in Preußen eine übergreifende Koordination medizinischer Anliegen? Und wie sah die aus?
Ja, das gab es in Preußen ja schon sehr früh durch die steinhardenbergschen Verwaltungsstrukturen. Da gab es eben schon ministerielle Befugnisse oder Aufsichten infolge dieser ganzen Epidemien. Aber eigentlich ging das Gesundheitswesen in Deutschland erst 1883 los mit der Verabschiedung der gesetzlichen Krankenversicherung. Und seitdem gab es also versicherte und niedergelassene Ärzte und es gab genauso Krankenhäuser wie bei uns heutzutage. Und es gab aber, was es auch bei uns heute gibt, es gab dann eben als dritte Säule dieses Gesundheitswesens das öffentliche Gesundheitswesen. Und das war zunächst ein staatlicher Kreisarzt. Also der Staat musste ja eingreifen wegen der Seuchen und der Staat stellte sich Ärzte an und nannte sie Kreisarzt. Seit 1899 gibt es dieses Kreisarztgesetz in Preußen. Das war also ein staatlicher Arzt, der auch staatliche Befugnisse hatte, also obrigkeitsstaatliche Befugnisse, polizeiliche Befugnisse, der konnte eben die Quarantäne verfügen, also genau wie heute. Das ging damals los. Das waren also die Kreisärzte, zunächst ganz wenige, also zunächst 16 und dann 64 und 1924 waren es dann schon über 200 Kreisärzte dann in ganz Deutschland. Und die Aufgaben dieser Kreisärzte waren, also einmal diese ganzen Seuchenvorsorgen, aber dann gab es ja noch andere Probleme. Also die Krankheiten entstanden ja nicht nur durch Seuchen, durch Bakterien, Viren kannte man noch nicht, sondern natürlich vor allem durch die sozialen Verhältnisse. Die Ungleichheiten der Krankheiten war eine Domäne, mit der sich dann die Sozialhygieniker auseinandersetzen mussten. Also die Wohnbedingungen in feuchten Wohnungen grassierte natürlich die Tuberkulose. Eine Kanalisation gegen die Cholera musste geschaffen werden. Es musste gegen die Rachitis etwas unternommen werden, die ja durch einen Vitamin-D-Mangel und durch mangelndes UV-Licht, Sonnenlicht entsteht. Also die Kinder mussten raus an die Sonne, Wohnung, Luft und Licht. Also es war eben eine Aufgabe dann der staatlichen Kreisärzte, sich auch um die Ungleichverteilung der Krankheiten zu kümmern. Dann entstand sehr bald, weil die Kreisärzte das gar nicht alles schaffen konnten, sie übernahmen dann auch zunehmend oder mussten von Gesetzes wegen übernehmen zunehmend auch fürsorgerische Maßnahmen. Also die Kreisärzte waren für die Behinderten und für die psychiatrischen Kranken zuständig. Daraus resultiert übrigens, dass heutzutage noch unsere psychiatrischen Krankenhäuser Landeskrankenhäuser sind, also keine kommunalen Krankenhäuser. Also die Kreisärzte mussten sich auch um die Behinderten kümmern, um die psychiatrischen Kranken. Und mit diesem geringen Personalstamm war es gar nicht zu machen. Die Kreisärzte hatten einen niedrigen Etat, es waren manchmal so Ein-Mann-Station. Und da entwickelte sich zunehmend, auch am Ende des vorletzten Jahrhunderts, kommunale Ärzte. Also die Städte, die Kommunen gingen mehr und mehr dazu über, sich eigene Ärzte anzustellen, die dann in einem kommunalen Gesundheitsamt tätig waren. Und diese kommunalen Ärzte haben oftmals die ähnlichen Dinge dann fürsorgerisch erledigt wie die staatlichen Ärzte. Sie waren Schulärzte, sie haben sich um die Tuberkulösen gekümmert, um eine Schwangerenfürsorge, um die Säuglingssterblichkeit, um die unehelichen Kinder, die zu 50% in den Heimen starben. Und so gab es dann sehr bald doch einen Dualismus zwischen diesen staatlichen Ärzten und den kommunalen Ärzten, die aber alle unter dem Stichwort Sozialhygiene rangierten.
Die drei jüdischen Ärzte aus Frankfurt am Main, deren Spuren Sie in Ihrem Buch nachgehen, also Ludwig Ascher, Wilhelm Hanauer und Ernst Simonson, die gehörten ja genau in diesen Bereich, beziehungsweise waren sie ja teilweise sogar mitverantwortlich für die Schaffung dieser Sozialhygiene. Können Sie uns bitte diese drei Ärzte erstmal vorstellen, ganz grob, also wann sie gelebt haben und wie die eben medizinisch tätig wurden?
Sie waren also alle drei Juden. Und das ist nun auch etwas ganz Besonderes, dass die Sozialhygiene, wie sie in Deutschland und insbesondere in Preußen entstand, von jüdischen Ärzten entwickelt wurden. Es gab nur einen einzigen Sozialhygieniker von Rang jemals in Deutschland. Alles andere waren Juden. Also diese drei auch. Und der wichtigste ist vielleicht da Ludwig Ascher, der in Posen geboren wurde, 1865. Der hatte sich erst als Arzt niedergelassen in so einem kleinen Ort in Westpreußen und hat dann aber sehr bald gesehen, dass Ärzte eigentlich wenig helfen können. Und das erleben wir ja auch heute. Bei Corona kommt es darauf an, die Krankheit zu verhindern, die Entstehung zu verhindern. Das ist immer das A und O. Wenn die Krankheit erstmal ausgebrochen ist, dann ist ja meist das Kind schon mit dem Bade ausgeschüttet worden. Also er hat auch gesehen, man muss Krankheiten verhindern und ist dann schon sehr früh ebenso ein staatlicher Kreisarzt geworden. Das war dann eben schon möglich, dass Juden auch Beamte wurden in Preußen. Und er hat sich dann eben um feuchte Wohnungen gekümmert zur Verhinderung von der Tuberkulose. Er hat sich um uneheliche Kinder gekümmert. Er hat sich auch um die Staublunge der Bergarbeiter unter Tage im Steinkohlenbergbau gekümmert. Und ich glaube, er hat sogar die Staublunge zum ersten Mal beschrieben. Er hat sich um Schüler gekümmert. Er hat sich um eine bessere soziale Lage insgesamt gekümmert. Und das Wort Sozialhygiene impliziert ja eigentlich drei Dinge. Sozial, woher kommt das Wort sozial? Es sind einmal die sozialen Maßnahmen, die unternommen werden. Es ist vor allem die soziale Verteilung von Krankheiten, arm, reich, in Unterschicht, Oberschicht. Und es sind dann aber die Methoden, mit denen diese Sozialhygieniker gearbeitet haben, nämlich soziale statistische Methoden. Und Ludwig Ascher hat immer gesagt, Der Unterschied zwischen der Sozialhygiene und der Medizin ist, dass die Sozialhygiene mit statistischen Methoden arbeitet und die Medizin mit dem Experiment. Und eigentlich ist es heute auch noch genauso. Der Goldstandard der Methoden in der Medizin ist das Experiment. Und statistische, epidemiologische Methoden sind eigentlich so ein bisschen an den Rand geschoben. Aber das hat Ludwig Ascher vorangetrieben. Wilhelm Hanauer stammt aus Baden. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil die Sozialhygiene eigentlich ein preußisches Projekt war. Denn in Preußen gab es besonders viele Juden. Preußen war auch stärker autoritär geführt als die süddeutschen Länder. Da herrschten schon mehr demokratische Situationen. Aber Wilhelm Hanauer war eben in Baden geboren und ging dann aber auch nach Frankfurt, was damals schon Preußen war. Also er ging freiwillig nach Frankfurt. Dieser Wilhelm Hanauer hat immer sein Geld verdient als niedergelassener Arzt, aber im Nebenarzt hat er viele kommunale Tätigkeiten übernommen, also als Schularzt, als Armenarzt, als Wohlfahrtsarzt, also eine ganze Reihe von solchen kommunalen Tätigkeiten hat er übernommen, sodass er eigentlich ein Beispiel ist für diesen kommunalen Arzt, der für die Kommune tätig wird. Und vielleicht ganz kurz Ernst Simonsen, der sehr viel jünger ist als die anderen, 1898, der hat bei dem Ludwig Ascher gearbeitet. Er fällt so ein bisschen aus der Reihe hier, und zwar deshalb, weil er sich mit Arbeitsphysiologie befasst hat. Die Arbeitsphysiologie würden wir heute unter die Arbeitsmedizin subsumieren. Aber damals gab es noch keine so strikte Trennung. Sozialhygiene umfasste jegliche Prävention, jegliche Vorbeugung, ob nun in Stadt, Land oder in der Arbeitswelt. Und insofern rangierte Ernst Simonsen auch unter Sozialhygiene. Er hat also arbeitsphysiologisch gearbeitet, das heißt, er hat sich die Arbeitswelt angeguckt und hat mit Bewegungsstudien optimale Bewegungsabläufe bei der Tätigkeit herausgefunden. Er hat auch untersucht, wie viel Kalorien ein schwer arbeitender, leicht arbeitender braucht. Wie muss man die Arbeit gestalten, dass ein Mensch sie bis zum Rentenalter aushält? Das Problem haben wir ja heute auch. Damals allerdings fielen die Männer schon mit 35 aus der Arbeitswelt heraus, weil die Arbeitswelt eben doch so schwer war. Das war also Ernst Simonsen, der da so ein bisschen herausfällt.
Sie haben ja jetzt schon Beispiele genannt, was Ludwig Ascher, Wilhelm Hanauer und auch Ernst Simonsen untersuchten. Wie gingen denn Ascher und Hanauer, vielleicht auch Simonsen, in ihrer Arbeit vor? Also können Sie beschreiben, wie Sie zu den Menschen gekommen sind, über die Sie eben Statistiken erfassten und dann eben auch medizinische Schlüsse daraus zogen, aus dem, was Sie da beobachten konnten?
Also die gingen alle zu den Menschen hin. Ein Kreisarzt und auch ein kommunaler Arzt, der musste natürlich dahin gehen, wo die Probleme sind. Und die haben dann empirische Studien vor Ort gemacht. Ascher hat sich die Leute angeguckt und hat sie untersucht. Aber sie haben auch noch eine zweite Methode entwickelt. Die Sozialhygiene unterscheidet sich ja von der anderen Medizin dadurch, wie ich gesagt habe, dass die Medizin an der einzelnen Person tätig wird. Während die Sozialhygiene mit Statistiken arbeitet, mit großen Massen. Die Methode ist eben, und so haben das die auch damals entwickelt, dass man eben verschiedene Berufe miteinander vergleicht oder Kranke mit Gesunden, um herauszufinden, was sind die Ursachen der Krankheiten. Oder Alte und Junge, das fällt mir gerade so ein, Ascher hat sich mit der Tuberkulose befassen müssen, das war ja die Infektionskrankheit Nummer 1 damals. Und da hieß es immer von Seiten des preußischen Ministeriums, dass die Kinder stürben an Tuberkulose und da sollten ganze Schulen zu einem Sanatorium umgemodelt werden. Aber Ascher hat dann herausgefunden, dass die Kinder weniger sterben, ganz typisch so wie die Diskussion, die wir jetzt mit Corona haben, weil die Kinder einfach widerstandsfähiger sind, sagte er, und an Tuberkulose starben eher die Älteren. Also solche statistischen Untersuchungen hat er dann auch vorgenommen. Alt, jung, reich, arm, verschiedene Schichten, wie sind die Krankheiten verteilt? Und dazu hat er nicht nur die Massen dann selbst untersucht, das hätte er in seinem Ein-Mann- oder Zwei-Mann-Betrieb gar nicht geschafft, sondern es gab damals schon Statistiken durch die gesetzliche Krankenversicherung. Die Krankenkassen haben, wie heute auch, ganz viele Daten. Sie haben Daten über Krankheiten und haben Daten über die Berufstätigkeiten. Natürlich auch über die Geschlechter und über das Alter der Kranken. Und mit diesen Daten kann man und kann man auch heute und konnte man damals aber auch schon sehr viele statistische Untersuchungen vornehmen, um diese, wie gesagt, diese Vergleiche von unterschiedlichen Gruppierungen zu untersuchen. Also das war eine ganz wesentliche Methode. Hanauer war ja aber auch niedergelassener Arzt, habe ich gesagt. Da kamen ja die Patienten zu ihm. Der hat das ja jeden Tag gesehen, das Elend, und hatte das ja sozusagen vor der Tür. Hanauer zum Beispiel hat sich sehr intensiv mit der Heimarbeit befasst. Auch daran muss ich immer denken, wenn wir heute immer sagen, Homeoffice ist so toll und Recht auf Homeoffice. Also Hanauer hat sich mit der Heimarbeit befasst, die unter elenden Bedingungen stattfand zu Anfang des 20. Jahrhunderts, also noch bis in die Weimarer Republik hinein, mit langen Arbeitszeiten, mit Kinderarbeit, Dreijährige mussten schon mithelfen. Die Gesundheit war erbärmlich, weil natürlich in dem einzigen Zimmer gearbeitet, gelebt, geschlafen wurde. Die Heimarbeit hat er untersucht und da hat er auch empirische Untersuchungen selbst vorgenommen. Er war als Schularzt tätig, er hat die Schüler untersucht. Er war als Armenarzt tätig und Hanauer hat noch etwas ganz Besonderes gemacht. Das war kein Linker, gehörte der DDP an, der Deutschen Demokratischen Partei, einer linksliberalen Partei. Er war für die auch im Stadtrat in Frankfurt. Und trotzdem hat er regelmäßige Kolumnen geschrieben für eine Betriebsrätezeitschrift. Und zwar für eine Betriebsrätezeitschrift der damaligen Industriegewerkschaft Metall, die damals ein bisschen anders hieß. Mhm. Also er war auch ein großer Aufklärer. Mhm. Oder das waren die alle. Es war ihr Job, also die Bevölkerung aufzuklären.
Sie haben ja jetzt schon angesprochen, dass Herr Wilhelm Hanauer auch politisch aktiv war, sich ja eingebracht hat. Und allgemein, wenn man Ihnen zuhört und Sie die Sozialhygiene beschreiben, kommt man ja vielleicht auf den Begriff interdisziplinär, also ein Bereich, der eben sich Gesundheit im Zusammenhang mit sozialen Begebenheiten, gesellschaftlichen Verhältnissen anschaut. Sie haben jetzt eben auch die Heimarbeiterinnen und die Situation deren Kinder angesprochen. Das wurde ja das Dissertationsthema von Dora Benjamin, den 1920er Jahren genau das in Blick genommen hat. Ja. Und Dora Benjamin, die war recht resigniert, als ihre Erkenntnisse, die eben in der Dissertation versammelt wurden, eigentlich kaum politischen Niederschlag fanden oder eigentlich gar nicht. Wenn man sich jetzt die drei, beziehungsweise Ascher und Hanauer, vielleicht erstmal Sozialhygieniker anguckt, über die Sie ein Buch geschrieben haben, über die wir gerade reden, inwiefern hatten die denn Einfluss oder deren Wirken und Arbeiten auf politische Entscheidungen?
Na, ich denke schon ein bisschen mehr als Dora Benjamin. Der Kreisarzt, also wie Ascher, war dem Regierungspräsidenten direkt unterstellt. Also der hatte einen direkten Zugriff zum Regierungspräsidenten und hatte von daher natürlich Möglichkeiten, die Dinge zu verändern. Er wird auch nicht alles geschafft haben, nehme ich an, das ist klar. Aber er hatte also einen direkten Zugriff und er war ja auch in den Beamtenverwaltungsapparat eingebunden. Hanauer war eben, wie gesagt, Stadtverordneter im Magistrat in Frankfurt und hatte über diese Schiene natürlich Möglichkeiten. Also beide haben sie politisch agiert. Und das Typische für die Sozialhygiene ist ja genau dieser Konflikt zwischen einerseits Wissenschaftler, Experte und dann Politik. Also der Sozialhygieniker kann ja nur wirken, wenn er die Politik überzeugt und die Politik dann irgendetwas ändert. Also auch ganz vergleichbar unserer heutigen Situation, wo alle immer schimpfen, dass die Experten so viel zu sagen haben. Aber ohne, so war es genauso bei diesen Sozialhygienikern. Die konnten natürlich selbst nichts umgestalten. Die konnten keine Kanalisation in die Gänge bringen und die Arbeitszeit auch nicht verkürzen. Aber sie waren eben eingebunden in die politischen Strukturen, jedenfalls diese beiden. Nicht alle, aber diese beiden, und hatten von daher natürlich Möglichkeiten der Einflussnahme.
Sie haben von dem Kreisarztsystem einerseits, einer preußenweiten Organisation, und andererseits den kommunalen Gesundheitsämtern gesprochen und haben erwähnt, dass diese beiden Institutionen ja im Dualismus zueinander standen. Wie funktionierte denn dieses System in der neuen Weimarer Republik, wenn wir mal diesen Zeitsprung machen möchten?
Na, es funktionierte eben nicht so ganz gut, sondern es entstand schließlich ein furchtbares Durcheinander und Nebeneinander. Die Kreisärzte waren ja die ältere Institution und kamen aber mit den vielfältigen Aufgaben, auch gerade auf fürsorgerischem Gebiet, nicht mehr ganz zurecht. Und in den Städten entstanden eben sehr engagierte Gemeinden, die sich Gesundheitsämter schufen mit Gesundheitsamtsärzten, also mit kommunalen Ärzten, die dann zunehmend eben dieselben fürsorgerischen Aufgaben übernahmen, die ursprünglich nur die Kreisärzte gemacht haben. Und es gab also schließlich ein wirkliches, furchtbares Durcheinander und Nebeneinander. Es galt natürlich, diese Gesundheitsämter oder auch diese sehr engagierten fürsorgerischen Gesundheitsämter gab es natürlich vor allem in den Städten, also ganz besonders in Berlin, aber eben auch in Frankfurt am Main. Also die großen Städte waren da prägend. Hinzu kam dann die Wirtschaftskrise 1930 und das Geld im preußischen Staat wurde knapp, also überall wurde es knapp, und der preußische Wohlfahrtsminister Hirtsiefer, der während der ganzen Zeit der Weimarer Republik in Preußen Wohlfahrtsminister war, er war Katholik, er gehörte dem Zentrum an, hatte also mit manchen eher linken Stadtärzten, Kommunalärzten, Kreisärzten durchaus seine Probleme, aber er war ein sehr sozialer Mann. Nur er hatte eben kein Geld mehr und er begann damit, die Aufgaben, die der Staat hat, zunehmend auf die Kommunen zu verlagern oder abzuschieben an die Kommunen. Also viele Tätigkeiten wurden kommunalisiert. Übrigens auch eine Sache, die heutzutage auch passiert. Wenn die Länder sagen, sie haben kein Geld mehr, dann verlagern sie ihre staatlichen Aufgaben auch auf die Kommunen. Also man muss nur an diese Schlachthöfe jetzt denken, wo die Landrätin sagt, ich habe kein Personal. Das ist nicht Aufgabe der Landrätin zu kontrollieren, sondern des Staats. Also Kommunalisierung von staatlichen Aufgaben war immer beliebt, um Geld zu sparen. Und das passierte dann in Preußen auch, sodass die kommunalen Gesundheitsämter sowieso immer stärker wurden. Und schließlich wurde auch in Preußen nach dem Preußenschlag 1932 wurde auch das ganze Wohlfahrtsministerium aufgelöst. Also Hirtsiefer hat sich auch selbst wegrationalisiert, kann man sagen. Und dann war es auch schon zu Ende mit der Weimarer Republik und die Vereinheitlichung dieses öffentlichen Gesundheitswesens, also sowohl der staatlichen Seite als auch der kommunalen Seite, fand dann 1934 durch die Nazis statt. Aber ich wollte betonen, das war eigentlich eine Idee aus Weimar. Diese Vereinheitlichung war keine Idee der Nazis, sondern war eine Idee aus Weimar. Und so passierte es dann und wir haben heute dieselbe Struktur.
Ja, auch in den Biografien von Ascher, Hanauer und Simonson bildet das Jahr 1933 eine deutliche Zäsur. Alles drei jüdische Ärzte aus Frankfurt am Main. Wie verliefen denn deren Lebenswege, nachdem die NSDAP in Deutschland gewählt worden war?
Wie die Lebensläufe der Juden überhaupt. Die einen wurden ermordet und den anderen gelang es zu emigrieren. Also Ascher gelang es nicht zu emigrieren. Seine Kinder sind zwar emigriert, aber seine Frau war krank und er blieb in Frankfurt. 1940 starb die Frau und dann war es für ihn zu spät, spät zu emigrieren. Er kam nicht mehr raus. Und Ascher wurde deportiert von Frankfurt am Main aus nach Litzmannstadt ins Ghetto Lodz und kam dort 1942 um. Hanauer hat 1933 seine Lehrbefugnis verloren. Hanauer war nämlich außerordentlicher Professor. Er hatte keine etatisierte Stelle, also keinen Lehrstuhl. Er war ja immer niedergelassener Arzt. Aber er hatte sich 1919 habilitiert und war außerordentlicher Professor an der Frankfurter Goethe-Universität und verlor diese Lehrbefugnis 1933 wie alle Juden und kriegte dann gleich einen Nervenzusammenbruch, also ich weiß nicht, einen Schlaganfall wahrscheinlich mit folgender Demenz. Seine Töchter emigrierten und er kam in ein Pflegeheim, in ein jüdisches Pflegeheim und starb hier 1940. Und dem einzigen, dem eine Emigration gelang, war eben Simonsen, der war ja auch sehr viel jünger und dem kam aber auch ein Zufall zugute. Der ist nämlich 1930 in die Sowjetunion gegangen. Die Sowjetunion war ja sehr mit dem Aufbau der Industrie beschäftigt, industrialisierte das Land. Sie hatten aber keine diesbezügliche Forschung, keine Arbeitsphysiologie, keine Arbeitsforschung. Und die Sowjetunion holte Simonsen nach Charkow in die Ukraine und er ließ sich beurlauben. Er hatte auch an der Goethe-Universität gelehrt. Er hatte sich nämlich auch habilitiert und als Habilitierter hatte er auch Lehrverpflichtung. Er ließ sich beurlauben von der Universität und ging nach Charkow. Er wollte nur für einige Zeit gehen. Aber dann kam 33 und auch er verlor seine Lehrbefugnis und da war es natürlich für ihn ein großes Glück, dass er schon mal weg war. Und er blieb dann in der Ukraine, also in der Sowjetunion, geriet dann aber natürlich in den Stalinismus hinein, sah, wie alle Deutsche verfolgt, deportiert, ermordet worden sind und sann darauf, wegzukommen aus der Sowjetunion. Das gelang ihm auch zunächst über Prag, konnte er dann mit seiner Familie in die USA emigrieren und dort blieb er dann auch nach dem Krieg und ist auch in Minneapolis gelebt und ist dort auch gestorben.
Und nicht nur die Sozialhygieniker als Personen verschwanden 1933 aus Deutschland, sondern dieser ganze Bereich wurde faktisch abgeschafft, wenn ich das in unserem Vorgespräch richtig verstanden habe. Können Sie das ganz kurz skizzieren, was das auch für die Bevölkerung hierzulande bedeutete?
Also diese Sozialhygiene war, wie gesagt, ein jüdisches Projekt. Viele Leute haben darüber nachgedacht, warum das so ist. Eine Erklärung ist folgende. Die Sozialhygiene hat es ja mit der Ungleichverteilung von Krankheiten zu tun und ist immer so, dass die unteren Schichten, die ärmeren Schichten häufiger krank sind, mehr krank sind als die reichen Leute. Und so kann also eine Erklärung sein, dass sich eben die jüdischen Ärzte, weil sie selbst zu einer diskriminierten Gruppe gehörten, immer auch mit anderen diskriminierten Gruppen identifiziert haben. Und das kann also eine Erklärung sein, warum gerade Juden sich mit dieser Sozialhygiene befassten. Und die kommunalen Gesundheitsämter, die Kreisärzte, waren eben durch Juden besetzt. Und die Juden waren jetzt 33 weg oder spätestens 38. 38 wurde ihnen ja die Approbation entzogen. Und im Grunde genommen brach dieses ganze sozialhygienische Konstrukt zusammen. Das war weg. Die Gesundheitsämter blieben aber und wurden umfunktioniert. Aus der Sozialhygiene wurde eine Rassenhygiene. Und fortan waren die Gesundheitsämter zuständig für eine Erbgesundheitspflege, für die Rassenpflege und auch zuständig für das Sterilisationsgesetz, das ja dann schon 1933 verabschiedet wurde. Und die Ärzte hatten eine Meldepflicht und mussten bestimmte Personen, die sterilisiert werden sollten, ans Gesundheitsamt melden. Also das Gesundheitsamt war ganz zentral bei der Sterilisationspolitik mitten mank.
In Ihrem Buch, da spannen Sie den Bogen ja bis in die Nachkriegszeit, beziehungsweise bis heute auch. Und ich schlage vor, das jetzt am Ende unseres Gesprächs noch knapp zu versuchen. Was von dem, was einst Sozialhygiene meinte oder wollte, ist denn heute geblieben? Oder andersrum, welche Folgen hatte denn oder hat immer noch die Verdrängung, Auslöschung dieses Fachs?
Also es hat immer noch eine große Bedeutung. Wir merken diese Lücke immer noch und die Lücke ist nicht aufgefüllt. Also die Gesundheitsämter sind natürlich nach 1945 diskreditiert worden. Die dümpelten da dann noch zwar so dahin und auch die Gesundheitsamtsärzte, die in der Rassenhygiene tätig waren, die sind noch so ein bisschen hier so, haben auch noch in der Bundesrepublik zunächst gewirkt, aber irgendwo war das ganze Konzept diskreditiert. Und ein bisschen einen Aufschwung hat es dann erst 1968 eigentlich mit der Studentenbewegung genommen, als die Studenten dann fragten, was war denn eigentlich früher, wo sind die verschütteten Alternativen, wo sind die ganzen Sozialhygieniker? Und als 1969 dann die sozialliberale Regierung an die Macht kam, wurde 1970 eine neue Ausbildungsordnung für Ärzte verabschiedet, bundeseinheitlich, die Ausbildung der Ärzte ist bundeseinheitlich. Und da wurden jetzt zum ersten Mal Fächer wie Sozialmedizin, Medizin, Soziologie, Arbeitsmedizin, diese Fächer wurden zum ersten Mal da als verpflichtend eingeführt, verpflichtend für die Medizinstudierenden, die das eben lernen müssen, weil es abgeprüft wird. Da gab es so ein bisschen einen Aufschwung, auch so eine Erinnerung eben an diese alten Sozialhygieniker. Damit begann es. Aber heutzutage sehen wir eigentlich wieder, was die universitäre Ausbildung angeht, dass doch diese Fächer zurückgefahren werden. Das sind eben diese präventiven Fächer. Damit kann man keinen Ruhm gewinnen. Medizin ist eben eine therapeutische Disziplin. Also diese präventiven Fächer werden zurückgefahren und werden an vielen Universitäten ganz rudimentär gelehrt, bis gar nicht. Aber jetzt kommt ja Corona und alle schreien nach den Gesundheitsämtern. Und jetzt können wir ja denken, dass vielleicht das einzige Positiv an dieser ganzen Epidemie ist, dass wir wieder funktionsfähige Gesundheitsämter kriegen, die personell und finanziell aufgestockt werden, sodass ich da jetzt eigentlich ein ganz klein bisschen optimistisch bin.